guten Abend. Wir haben heute Abend jetzt noch ein Thema, das heißt das Äußerliche. Ich spreche besonders die Kleidung an. Was sagt die Bibel? Das ist ein Thema, das ist heutzutage sehr umstritten unter Christen. Und ich habe mir mal, weil ich sonst keine Notizen habe, muss ich den Computer nehmen und ich kann es nur so machen, dass Sie mitlesen dürfen. Das ist aber auch nicht schlecht. Ich habe mir mal Gedanken gemacht über die Kultur. Es gibt hier, was das Thema Kleidung betrifft, gibt es hier zwei Probleme. Das eine ist Entblößung und das andere ist die Unterscheidung zwischen männlich und fraulich. Also wir haben gleich zwei Probleme auf einem Schlag. Und wir müssen die zwei jetzt nacheinander besprechen. Ich werde dann eine Reihe Bibelstellen noch zeigen, aber als Einleitung möchte ich das hier klarstellen. Wir haben in gottlosen Kulturen immer wieder Frauen gehabt, die sich entblößt haben. Zum Beispiel die Ägypter, Ägypten und auch Römerinnen, auch Germaninnen. Ich spreche jetzt hier vor allem von Frauen. Bei Frauen ist aber, es gibt auch, das Thema betrifft auch Männer, aber das liegt in der Natur der Sache, dass hier Frauen in besonderer Weise angesprochen sind, denn die Männer sind interessiert, dass sich die Frauen entblößen, also die sündigen Männer. Und Männer und Frauen selber waren oft daran interessiert, sich zu entblößen vor den Männern in den gottlosen Kulturen. Das kann man auch sehen an den Skulpturen und an den Zeichnungen, bei den Ägyptern zum Beispiel, ja, wie Frauen dort gekleidet waren. Auch bei den Germanen gab es so etwas. In Afrika waren es die unteren Schichten auch, also es nicht nur die oberen Schichten, wie das sonst in höheren Kulturen waren, haben die Frauen aus den oberen Schichten sich oft entblößt, die anderen nicht. Aber in Afrika waren also auch die unteren Schichten. Man hat sich daran gewöhnt, manche Stämme sind ja überhaupt nackt herumgelaufen, auch die Männer, auch die Frauen, auch bei den Indianern. Aber das Christentum und das Judentum hat die Menschen angezogen. Also als das Christentum hinkam und auch das Judentum, als das hinkam, dort in irgendeine so eine Kultur, dann hat das die Menschen wieder angezogen. Das heißt, die Kleider, die Menschen begannen, auch die Indianer, auch die Schwarzafrika begannen sich zu bekleiden. Auch der Islam, der hat ja jüdische Wurzeln und zum Teil auch christliche Wurzeln. Auch im Islam war das so, dass dort, wo der Islam hinkam, auch dort haben sich die Frauen dann wieder bekleidet. Erst im 20. Jahrhundert haben wir eine interessante Gegenkultur, also eine Veränderung in der Hälfte, und zwar vor allem in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, begann eine Kultur in Europa, die anfing, die Frauen zu entkleiden. Also die Frauen haben sich selber wieder ausgezogen und auch teilweise ausgezogen natürlich. Ja. Und auch heute beginnt man sich ja sogar in christlichen Kreisen immer mehr auszuziehen. Vor allem jetzt warm wird natürlich, man sieht immer mehr Fleisch. Also tiefer Ausschnitt und die Beine und so weiter. Und das gibt ein Problem, oder, für uns Christen. Also die christliche Kultur wird heute zerstört. Es wird eine neue Kultur eingeführt. Manchmal privat zuerst, im Privaten hat man was anderes angezogen, später sogar in der Öffentlichkeit hat man sich dann auch relativ entblößt gezeigt, später sogar noch in christlichen Kreisen und sogar noch in Sonntagsversammlungen hat man dann keine Scham mehr, zum Beispiel seine nackten Knie zu zeigen, wenn man sitzt, und sogar noch andere Dinge. Auch den Bauchnabel, also es gibt ja allerhand Dinge in der modernen sogenannten christlichen Welt. Röcke bekommen Schlitze und die Schlitze gehen je nachdem immer weiter nach oben und man sieht auch da immer mehr. Die Kleider werden durchsichtig, sodass man die Unterwäsche sieht. Also es ist eine ziemliche Veränderung in der Kultur, die hier stattfindet. Und das alles ist ein Gräuel dem Herrn. Denn wir werden das nachher noch sehen. Ich sage das jetzt einmal in der Einleitung. Ich werde dann die Bibelstellen zeigen, warum das ein Gräuel dem Herrn ist. Was die Hosen betrifft, das werde ich jetzt auch gerade noch in der Einleitung, möchte ich das auch noch hier gerade anbringen. Was die Hosen betrifft, wenn man die Kultur, wenn man die Geschichte betrachtet, in gottlosen Kulturen in Ägypten und auch die Germanen, gab es Zeiten, in denen Frauen Hosen trugen. Also man kann also nicht sagen, die Frauen hätten immer Röcke getragen, das stimmt nicht. Also, aber es gab auch Hosen, natürlich auch Röcke, die über die Hosen gezogen wurden, das wäre ja kein Problem, wenn Hosen unter den Röcken, wenn dadurch die Körperform trotzdem verhüllt wird. Das Christentum und das Judentum haben aber die Frauen so wieder verhüllt, sodass auch die Frauen tatsächlich die Beckengegend, die Oberschenkel, Brustgegend, alles wurde wieder verhüllt. Und insofern gab es dann keine Hosen bei Frauen, übrigens auch bei Männern fast nicht, in der alten Kultur nicht, außer der Priester hatte eine Hose, aber unter dem Gewand trug der Priester eine Hose, Beinkleider, damit man nicht seine Unterschenkel sieht, wenn er auf Stufen des Altars vor dem Herrn, die Stufen des Altars hinaufgeht. Ja. Also man hat peinlichst geschaut, dass kein Fleisch offenbar wird vor dem Herrn. Und schon gar nicht der Priester, der hier der Mittler ist zwischen Gott und Mensch im Alten Testament. Das blieb dann so. Das Christentum und das Judentum haben die Frauen wieder verhüllt, auch in der Beckengegend. Und die Hosen sind verschwunden. Keine Ägypterinnen, die sich bekehrt haben, oder Germaninnen, die sich bekehrt haben, das alles verschwand. Das blieb dann auch so jahrhundertelang bis zum 20. Jahrhundert, bis gegen Ende, also gegen eben die 70er Jahre des 20. Jahrhunderts, 60er bis 70er Jahre des 20. Jahrhunderts. Aber im Zuge der Emanzipationsbewegung im 20. Jahrhundert hat sich die Frau befreit von der Autorität des Mannes. Das heißt, Emanzipation heißt Befreiung. Die Frau befreit sich aus der Herrschaft des Mannes, und das war eine Gegenreaktion, weil die Frauen unterdrückt wurden, oft von den Männern. Und dann war also die Emanzipationsbewegung im 20. Jahrhundert so, dass die Frau begann, dann sich männlicher zu zeigen. Sie ist ja jetzt befreit vom Mann, sie steht nicht mehr unter der Herrschaft des Mannes und begann dann, sich männlicher zu zeigen. Und dann begann es, dass die Frau die Hosen anhatten. Das hat man dann auch in der Gesellschaft so gesagt. Bei denen hat die Frau die Hosen an. Ja, das heißt, die Frau ist hier der Chef. Die Frau spielt hier den Mann in der Familie. Also die Frauen begannen dann tatsächlich die Hosen anzuhaben, und zwar ohne Verhüllung der Beckengegend. Sie haben also Hosen angezogen, nicht dann Kleider darüber, Röcke darüber, sondern gar nichts darüber. Ja, ein Pullover vielleicht, der bis zu der Beckengegend geht, aber das war keine Verhüllung. Und das Problem, das wir heute haben, ja, ist, dass nicht nur das in der Welt so geschah, sondern die Frauen haben dann auch unter den Christen die Hosen angezogen. Hier bei uns im Westen, das war dann in den 70er, Ende der 70er Jahre, begannen die Frauen, sich die Hosen anzuziehen. Viele Christen denken in Sachen Kultur heute daher so wie die Welt. Das wurde normal. Übrigens, im 70er Jahr hat ein Abgeordneter noch die Frauen nach Hause geschickt, wenn sie in Hosen kamen, zur Sitzung. Ja, das kann man im Internet nachlesen. Das war schon noch damals, im Jahre 1970 war das noch eine Empörung, sowas gehört sich einfach nicht, eine Frau in Hosen zur Sitzung zu kommen, ja, zu einer öffentlichen Sitzung. Das heißt, damals hat man also in der Welt noch ziemlich anders gedacht, aber mit dem Jahr 1970, 1971 dann ist das anders geworden. Eigentlich war der Wechsel 1968, aber das ging nicht so schnell in die Gesellschaft. Ja. 1968 war das große Jahr der Kulturrevolution. Das heißt, 1968 hat man ganz, das begann mit den Studentenrevolutionen, und die Neue Linke, das war eine politische Bewegung, hat hier ganz bewusst gegen das Christentum gesteuert. Und da eins der Sachen war, Frauen dürfen sich nicht oder sollen sich nicht unterordnen den Männern, und das zeigt man auch in der Kleidung. Und auch der Unterricht. Unterschied zwischen Mann und Frau, der wird weggewischt in der Kleidung, weil die Frau sich als Mann fühlen darf. Ja. Heute ist es ja noch viel weiter. Heute ist die Entwicklung noch viel, viel schlimmer geworden. Heute spricht man davon, dass jeder sein Geschlecht einfach wählen kann, ja, und sich sogar umoperieren lassen kann und alles Mögliche. Aber das ist jetzt nicht das Thema heute. Aber die Sache, die wir in den christlichen Gemeinden heute haben, ist deshalb so schwierig, weil die christlichen Gemeinden mit der Zeit sich angeglichen haben. Sie sind einfach nachgekommen und haben jetzt, also die Frauen haben jetzt einfach diese Kultur übernommen, die sich dann mit der Zeit etabliert oder eingerichtet hat in der Welt. Und irgendwann in den 70er, 80er Jahren begannen also schon die ersten christlichen Frauen die Hosen anzuziehen. Da war es noch ein bisschen sehr zaghaft. In den 90er Jahren war das schon ziemlich normal, dass die Frauen die Hosen anhatten. Und seit dem Jahr 2000 ist es sowieso klar, dass die Frauen die Hosen anziehen. Ja? Ich rede von den christlichen Frauen. Ja? Mit Ausnahme der Gemeinden, die jetzt noch anders bewusst hier dagegen gesteuert hatten. Das waren vor allem russlandsdeutsche Gemeinden, aber auch andere, zum Beispiel in der alten Brüderversammlung, die alte Versammlung bei den Brüdern. Auch da haben die Frauen noch oft geschaut, dass sie in Röcken sich kleiden und nicht in Hosen. Also ich sage mal, wir haben hier eine Entwicklung. Man fragt sich, wie das jetzt noch weitergehen wird. Aber wir als Christen sollten doch nicht einfach auf die Kultur schauen, sondern wir sollten auf das schauen, was Gott sagt. Also wir haben seit dem Ende der 60er Jahren haben wir einen Wandel in einer Kultur, einer vom Christentum geprägten Kultur in Europa, die wurde gewandelt in eine antichristliche Kultur. Das ist nicht nur in Sachen Kleidung so, das ist in vielerlei Hinsicht so, aber Kleidung ist ein Thema davon. Ja. Und ein Christ muss sich jetzt fragen, wie er damit umgeht. In 5. Mose 22, Vers 5, wir werden die Stelle noch lesen, da geht deutlich hervor, dass es Frauenkleider und Männerkleider gibt. Gott will nicht, dass die Frauen in Männerkleider gehen und dass die Männer in Frauenkleidern gehen. Das heißt, Gott hat sich grundsätzlich, egal wie sie gekleidet waren, aber es gab einen Unterschied zwischen Männerkleider und Frauenkleider. Ja. Und der war so deutlich, der Unterschied, dass man von Ferne einen Mann oder eine Frau erkennen konnte. Also wenn die noch weit weg waren, konnte man noch merken, ob das ein Mann ist oder eine Frau. Kann man heute nicht mehr. Ich bin vor kurzem mal im Geschäft mit meiner Frau gewesen und da kam mir auf uns eine Gestalt zu und ich sagte zu ihr, Mann oder Frau? Sie sagte, ich weiß auch nicht. Und dann, da war ein Ohrring, ein Ring im Ohr. Nun, das könnte immer noch Mann oder Frau sein heutzutage. Aber dann merkte ich, die Brust ist ein bisschen gewölbt. Und dachte, na, dann muss es wohl eine Frau sein. Und wahrscheinlich war es eine Frau, ich bin mir bis heute noch nicht ganz sicher. Also heute kann man sich nicht mehr sicher gehen, wegen der Kleidung. Es gibt keinen Unterschied mehr in der Kleidung, ob Mann oder Frau. Eine Schwester hat mir gesagt, sie geht manchmal in die Männerabteilung und kauft sich eine Hose in der Männerabteilung, weil die stehen ihr besser als in der Frauenabteilung. Weil manche Christen gesagt haben, die Frauenhosen sind ganz anders als die Männerhosen. Und das ist ein Riesenunterschied, ist kein Unterschied. Deshalb kauft sie sich die Hose in der Männerabteilung. Ja. Vielleicht sind die Knöpfe vorne und hinten, ich weiß nicht, irgendwie so, aber das ist nicht etwas, was man sieht. Ja. Wir leben in einer Zeit, wo also heute gibt es eine Uni-Kleidung, eine Uni-Geschlechtskleidung, das heißt eine Kleidung, wo egal ist, ob männlich oder weiblich. Die Jeanshose ist das typische Beispiel dafür. Ja. Die Geschichte der Gemeinde Jesu hat sich bis ins 20. Jahrhundert dran gehalten. Das war jahrhundertelang klar, dass es Frauenkleider gibt und Männerkleider. Und jahrhundertelang war es auch klar, dass die Hosen Männerkleider waren und nicht Frauenkleider. Heute ist es nicht mehr klar, weil die Emanzipationsbewegung und die Frauenrechtler und die Schwulen diesen Unterschied abgeschafft haben. Was als Frauenkleider und was als Männerkleider gilt, wird heute von der antigöttlichen Bewegung bestimmt. Nicht wir entscheiden, was Männerkleider und Frauenkleider ist. Die Schwulen entscheiden, und die emanzipatorischen Leute und die Frauenrechtler, die entscheiden, was wir anzuziehen haben. Und was als Männerkleider gilt und was als Frauenkleider gilt. Wir als Christen sollten uns fragen, ob das vor Gott recht ist, dass wir uns diktieren lassen, wie wir uns zu kleiden haben. Von der Welt diktieren lassen, wie wir Christen uns zu kleiden haben. Wir sollten uns wirklich vor dem Herrn fragen, ob das vor Gott recht ist, dass sie uns sagen, was spezifisch weiblich gilt und was spezifisch männlich gilt. Wie die weitere Entwicklung gezeigt hat, haben die Frauenrechtler die Gender Mainstream Förderer und die Schwulen und die Gender Mainstream Förderer eine viel gründlichere Neuerung im Sinn, nämlich sämtliche Unterscheidung von spezifisch männlich und spezifisch weiblich auszumerzen. Völlig, es soll gar keinen Unterschied mehr geben zwischen Mann und Frau. Bis zur Operation, dass man das sich umoperieren lässt. Ja. Also wir leben heute in dieser Zeit, wir haben in diesem Sinn heute eine furchtbare Entwicklung. Und man fragt, wie weit wird die Gemeinde Jesu da noch mitmachen? Das war meine Einleitung zu diesem Thema. Daher möchte ich jetzt ein bisschen jetzt schauen, was sagt denn die Bibel zu diesem Thema Kleidung. Hier einige Lektionen aus dem ersten Buch Mose. Das ist mein erstes Thema. Erstens, Kleiden kommt von Gott. Das hat er so geschaffen, er so angeordnet, weil nach dem Sündenfall heißt es, und ihre beiden Augen wurden geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren, Adam und Eva, nach dem Sündenfall. Vorher heißt es, vor dem Sündenfall heißt es, Kapitel 2, Vers 25, sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Nach dem Fall blieb das Auge an der Haut hängen. Vor dem Fall offensichtlich nicht. Vor dem Fall hat er sie anders angeschaut als nach dem Fall. Da hat er tief in sie hineinblicken können noch. Dann ist eine Entfremdung entstanden und er hat nur noch die Haut gesehen. Und deshalb haben sie erkannt, beide haben sie erkannt, dass sie nackt waren. Und dann jetzt schämten sie sich. Vorher schämten sie sich nicht. Dass sie sich schämten, das ist natürlich gut. Nach dem Sündenfall, denn das ist ein Schutz. Das Schämen hat sie nämlich dahin geführt, dass sie sich jetzt bekleidet haben. Kapitel 3, Vers 7. Und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Eigentlich Gürtel, könnte man sagen. Also das hebräische Wort, das hier steht, heißt Gürtel. Sie haben sich einen breiteren Gürtel um die Hüfte gemacht, ja, aus Feigenblättern. Nun, das hält natürlich nicht lang und vor allem, es ist ungenügend, es ist zu wenig weit nach unten. Es ist ein Schurz, der gerade nur die Hüfte bedeckt. Zweiter Punkt. Immer noch 1. Mose 3. Kleidung ist gegeben zur Verhüllung der Scham. Das habe ich schon gesagt, sie waren beide nackt, vorher schämten sie sich nicht, dann schämten sie sich, die Augen wurden geöffnet, das heißt, sie bekamen ein Bewusstsein von Scham und das Bedürfnis, sich unbedingt zu verkleiden, an gewissen Stellen zu schützen, zu bekleiden. Und zwar so stark, als ob es ums Leben und Tod geht. Ja? Also dieses Schamempfinden war so stark, dass man sich unbedingt bekleiden wollte. Und Kinder, die heute normal aufwachsen, haben genau dieses Schamempfinden. Das ist für ein Kind undenkbar, sich nackt zu zeigen. Es wird das nicht tun. Ein Kind, das noch ein natürliches, gesundes Schamempfinden hat. Wenn es ein bisschen älter wird, so 5, 3, 4, 5, 6, irgendwann, man merkt, es wird größeres Schamempfinden, es wird stärker. Ja? Und wenn das Kind nur weiter sich normal entwickelt, wird das noch stärker bis in die Pubertätszeit. Ja. Man wird sich nicht nackt zeigen. Kleidung, Gott hat es, und Gott hat dann den Menschen Kleider gegeben, nicht die Feigenbaumverhüllung war eine Kleidung, nicht die Feigenblattverhüllung war eine Kleidung, sondern die Kleidung, die Gott ihnen dann gegeben hat, das war eine Kleidung. Er hat ihnen Mäntel gegeben zum Anziehen, lesen wir dann später. Dadurch, dass wir uns kleiden, zeigen wir, dass wir nicht mehr so sind wie vor dem Sündenfall. Durch das Kleiden zeigen wir, dass wir nicht mehr Unschuldige sind, würden wir uns nach dem Sündenfall entkleiden, dann würden wir damit die Realität verneinen, würden wir sagen, nein, wir sind nicht schuldig. Wir sind aber schuldig. Das heißt, das wäre ein Akt der Rebellion. Wir würden rebellieren gegen Gott, würden wir uns nach dem Sündenfall wieder entkleiden. Also so ist die Kleidung zur Verhüllung der Scham. Der Schamgegend, vor allem der Geschlechtsteile und der Gegenden, die für die geschlechtliche Annäherung wichtig sind. Nacktheit wird in der Bibel als schändlich und verachtenswürdig betitelt. In Klagelieder 1, Vers 8 heißt es, Jerusalem hat schwer gesündigt, darum ist sie wie eine Unreine geworden, also wie eine Hure. Alle, die sie ehrten, verachten sie, weil sie ihre Blöße gesehen haben. Wenn man jemandes Blöße sieht, dann ist er zu verachten. Jemand, der seine Blöße zeigt oder von dem man die Blöße sieht, ja, der ehrt sich nicht, sich selber verunehrt, beziehungsweise dass er zu verachten ist. In Offenbarung 16, Vers 15 lesen wir, selig wer wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht als Entblößter umhergehe und man seine Scham sehe. Das wäre schrecklich, die Scham zu sehen. Es ist schändlich, Jesaja 47, Vers 3, lesen wir, aufgedeckt werde deine Blöße, ja, gesehen werde deine Schande. Blöße und Schande werden hier parallel gesetzt. Da geht es um das ist ein Gerichtswort, aber wir verstehen, was gemeint ist. Ja. Hier ist das Bild, es gibt Gebrauch von einer Frau, die entblößt wird. Ja. Und dann sieht man ihre Schande. Es ist eine Schande, sich aufzudecken, die Nacktheit aufzudecken. Nahum, Kapitel 3, Vers 5, siehe, ich will an dich, spricht der Herr, der Heere, ich werde deine Säume aufdecken, das heißt, ich werde deine Kleider hochheben. Ich werde deine Kleider hochheben, bis über dein Gesicht und werde die Völker deine Blöße sehen lassen und die Königreiche deine Schande. Also das ist was Furchtbares, wenn jemand die Kleider hochgehoben werden und man sieht dann die Blöße. Das macht Gott hier mit als Gerichtswort. Das ist also das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Ja. Man öffentlich oder andere sehen jetzt meine Blöße, meine Schande. Habakuk 2, Vers 15 und 16. Wehe dem, der anderen zu trinken gibt und sie trunken macht, um sich ihre Blöße anzuschauen. Also wehe dem, der einen anderen gerade deshalb betrunken macht, damit er dann die Nacktheit von dem sehen kann. Du hast an Schande dich gesättigt statt an Ehre. So trinke denn auch du und zeige deine Vorhaut. Der Becher der Rechten des Herrn komme nun zu dir und schimpfliche Schande komme über deine Herrlichkeit. Hier ist wiederum das Aufdecken der Nacktheit, ist was Furchtbares, ist eine sehr große Schande und damit wird der Mensch zutiefst verunehrt. Drittens, Kleidung ist zum Schutz. Einerseits zum Schutz vor Kälte, aber noch viel mehr zum Schutz vor anderen Menschen. Gott hat Adam und Eva nicht nur deshalb einen Mantel angezogen, weil sie es kalt hatten, sondern weil die Nacktheit bedeckt werden sollte. Das sollte sie schützen vor anderen Menschen. Denn wenn die Nacktheit gesehen wird, dann ist die Gefahr der Unzucht, dann ist die Gefahr der Vergewaltigung und der Unzucht ganz stark da. Es beginnt nämlich mit Entehrung, Verführung, Gewalt. Und dann wird demjenigen mit Gewalt angetan und das wiederum zerstört die Intimität der Geschlechtlichkeit und zerstört damit dann auch die Ehe. Wenn in das Intimbereich zwischen Mann und Frau jemand anderer hinzukommt, ja, zerstört das die Ehe und letztlich, wenn die Ehe zerstört wird, zerstört es die Familie. Das heißt, dann wird und wenn die Familie zerstört wird, dann wird die Gesellschaft zerstört. Das geht von einem ins andere. Also wir sehen hier, Gott hat sich sehr viel gedacht, den Menschen zu schützen, indem er ihm Kleidung gegeben hat, damit die Würde des Menschen und die Würde der Geschlechtlichkeit und die Heiligkeit der Ehe bewahrt bleibt. Das war der Sinn. Hier die Bibelstellen dazu. Noah wurde betrunken und Ham, der Vater Kanaans, sah die Blöße seines Vaters. Und er geht dann raus und sagt es den zwei Brüdern. Und die Brüder Sem und Japhet nehmen das Obergewand und legten es beide auf ihre Schultern und gingen rücklings, also rückwärts, und bedeckten die Blöße ihres Vaters. Die gingen so hin, dass sie den Vater gar nicht sehen. Also gehen verkehrt, jeder hat ein Stück von der Decke und sie legen es einfach drauf. Sie wissen nicht genau, wo er liegt, aber die Decke ist groß genug. Sie legen es auf den Vater, sodass sie ihn ja nicht nackt sehen. Das soll ja nicht vorkommen. Man sieht hier, welche große Ehrfurcht diese Söhne vor dem Vater haben, um den Vater nicht nackt zu sehen. Und waren Männer. Männer und Männer. War gar keine Frau. Aber allein das Sehen der Nacktheit, das war verboten. Und nicht nur verboten, das haben sie tief empfunden. Damit würden wir den Vater zutiefst verletzen. Der Vater war auch zutiefst verletzt, als er dann hörte, dass Ham ihn betrachtet hatte. Die Nacktheit. Und Ham wird dann bestraft. Das heißt, haben wir bestraft. 3. Mose 18, Vers 6 bis 9. Kein Mensch soll sich irgendeiner seiner Blutsverwandten nahen, um die Blöße aufzudecken. Warum? Weil mit dem Aufdecken der Blöße die Unzucht kommt. Alles läuft dann Schritt für Schritt. Ich bin der Herr, die Blöße deines Vaters und die Blöße deiner Mutter sollst du nicht aufdecken. Das Kind soll seine Eltern nicht nackt sehen. Sie ist eine Mutter. Und du sollst ihre Blöße nicht aufdecken. Vers 9, die Blöße deiner Schwester, ihre Blöße sollst du nicht aufdecken. Man sieht hier, Gott ist sehr streng. Innerhalb der Familie dürfen die Kinder sich gegenseitig nicht nackt sehen. Warum? In der Familie lebt man eng zusammen. Und gerade deshalb muss man gerade auf diesem Gebiet Acht geben, damit keine Unzucht geschieht. Kapitel 3 Mose 20, Vers 17, und wenn ein Mann seine Schwester nimmt, die Tochter seines Vaters und die Tochter seiner Mutter, und er sieht ihre Blöße und sie sieht seine Blöße, das ist eine Schande. Und sie sollen ausgerottet werden vor den Augen der Kinder ihres Volkes. Er hat die Blöße seiner Schwester aufgedeckt. Er soll seine Ungerechtigkeit tragen. Er wurde hart bestraft. Die Blöße des anderen zu sehen, hier die Schwester. 4. Satz. Es gibt Kleidung, die keine ist. Es gibt Kleidung, die keine ist. 1. Mose 3. Kleidung, es gibt eine Kleidung, die Gott als ungenügend erachtet. Welche? Die von Adam und Eva. Der Gürtel um die Hüfte. Das war keine Kleidung. Gott sagt, das zähle ich nicht als Kleidung. Sie machten sich Schürze, Gürtel, hüftdeckende Umgürtungen. Und der Herr, Vers 21, der Herr Gott machte dem Menschen und seiner Frau Leibröcke von Häuten, von Fellen. Also der Herr hat Tiere getötet und hat die Tiere, oder getötet, jedenfalls waren Tiere tot. Ja, und der Herr hat ihnen die Felle genommen und hat diese Felle Adam und Eva umgelegt. Das war also wie ein Mantel. Das Wort übrigens für Leibrock ist genau das Wort für Mantel. Das ist dasselbe Wort, das auch verwendet wird. Dasselbe Wort in der griechischen Übersetzung, das auch verwendet wird im Neuen Testament, in Johannes 19, Vers 23. Sie nahmen seine Oberkleider und machten 4 Teile und das Unterkleid. Aber das Unterkleid war ungenäht, von oben an ganz durchgewebt. Das Unterkleid war von oben bis unten reichend. Das war ein Leibrock. Und genau dasselbe Wort wird verwendet in 1. Mose 3, Vers 21 in der griechischen Übersetzung. Das heißt also, dass das, was Adam und Eva angezogen haben, war nicht ein bisschen ein Schürzchen. Nein, das war ein Mantel von oben bis zu den Füßen, aus Fellen von Tieren gekleidet. Damit waren sie verhüllt und damit richtig bekleidet. 5. Satz. Die Kleidung verlangte ein Opfer. Gott machte Leibröcke von Häuten und bekleidete sie. Irgendwer musste sterben, dass das Adam und Eva Kleider bekamen. Irgendwer musste sterben. Irgendein Tier musste sterben. Und das ist gleichzeitig eine Verheißung, die wir auf geistlicher Ebene im Neuen Testament wiederfinden. Denn der Herr Jesus musste sterben für uns, dass wir angezogen werden können. Denn so viele ihr auf Christus getauft wurdet, ihr habt Christus angezogen. Christus habt ihr angezogen. Ja, hier zeigt das Opfer. Das ist ein Hinweis auf das Opfer. Also es hat Gott was gekostet, um Adam und Eva zu bekleiden. Jesaja 61, Vers 10, er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils. Den Mantel der Gerechtigkeit hat er mir umgetan, also umgelegt. Ein Mantel, nicht ein Schürzchen. Ein Mantel der Gerechtigkeit. Eine Ganzkleidung. Was lernen wir aus 1. Mose 3? Hier sind die 5 Sätze noch einmal. Erstens, Kleiden kommt von Gott, dass wir uns überhaupt kleiden. Zweitens, die Kleidung ist zur Bedeckung der Blöße, der Schande, der Scham. Drittens, die Kleidung dient zum Schutz vor Kälte und zum Schutz vor anderen Menschen, und zwar geschlechtlichen Schutz. Vor allem die Frau wird hier geschützt vor anderen Männern, indem sie sich kleidet. Das ist ein Schutz für sie. Viertens, es gibt Kleidung, die keine ist, die Gott nicht als Kleidung anerkennt, wenn sie nämlich nicht lang genug ist und nicht viel genug bedeckt und verhüllt. Fünftens, die Kleidung, die von Gott verlangte, ein Opfer. Weiter. Kleider machen Aussagen. Wir lernen das in der Schrift und wir lernen das im Leben überhaupt. Kleider sagen etwas aus. Und wenn man die Bibel liest, merkt man das sehr bald einmal, dass die Kleidung von großer Bedeutung ist und auch was man sich anzieht, wie man sich kleidet. Erstens, die Kleider zeigen, wer ich bin. Meine Kleider zeigen, wer ich bin und was ich von mir selbst halte. Also, ob ich überhaupt was von mir halte. Ja, wenn ich nicht viel von mir halte, dann kleide ich mich schäbig. Oder wie heißt es auf Deutsch? Schlampig. Oder wie sagt man hier? Lässig. Mit zerrissenen Sachen. Ja. Ob ich überhaupt etwas von mir halte, das zeige ich an meiner Kleidung. Nun lerne ich in der Bibel, ich bin aus seiner Hand hervorgegangen. Ich bin jemand. Und deshalb soll ich mich kleiden, entsprechend, dass ich jemand bin. Ich bin in seinem Bilde geschaffen und würdevoll gemacht. Ich bin wertvoll in seinen Augen. Dann darf ich mich auch in der Weise kleiden, die das zeigt, dass ich wertvoll bin. Wer sich schäbig kleidet, der zeigt, dass er von sich hält, dass er schäbig ist. Ich bin nicht wertvoll. Zweitens, ob ich von ordentlichem Charakter bin oder ob ich lässig bin, zeige ich an meiner Kleidung. Kleide ich mich lässig, gebe ich mich lässig und sage, ich bin lässig. Ja. Lässig heißt vernachlässigend. Ist alles nicht wichtig. Wir vernachlässigen irgendwas. Ja. Unordentlich heißt das. Und was ich möchte, dass andere von mir denken, das zeige ich durch die Kleidung. Es ist interessant. Ich habe mal beobachtet, wie mich die Menschen behandeln, wenn ich mit dem Anzug und Krawatte in die Tankstelle gehe oder wenn ich mit einem T-Shirt und irgendeinem schlampigen Hose in die Tankstelle gehe. Ich merke, dass wenn ich mit Anzug und Krawatte in die Tankstelle hineingehe, dann begrüßen mich die Leute und höflich und irgend anders jedenfalls als sonst. Das ist nicht nur bei der Tankstelle so. Was möchte ich, dass andere von mir halten? Nun, es ist mir nicht so wichtig, was andere von mir halten, aber dennoch zeige ich durch meine Kleidung, wer ich bin. Darum geht es. Bin ich wertvoll oder bin ich nichts? Bin ich einzigartig oder gleichgeschaltet? Was macht man im Militär? Alle müssen sich gleich kleiden und alle gehen im Gleichschritt und noch dazu vielleicht sogar mit einem Rhythmusmusik, so Marschmusik im Gleichschritt. Ja? Das heißt, alle gleich. Wir denken alle gleich. Wir tun alle das Gleiche. Niemand darf was Eigenes denken. Wenn man Menschen führen will, dann macht man, dass sie alle gleich sich anziehen. Keiner darf ausscheren. Aber durch die Kleidung zeige ich, dass ich nicht uni bin. Unigeschlechtlich und uni, das heißt gleichgeschaltet bin. Und ich bin geliebt. Ich bin keine Nummer. Im Gefängnis haben alle das Gleiche an und eine andere Nummer drauf. Und ich zeige, als was ich mich vor allem verstehe. Was habe ich für ein Selbstverständnis von mir selber? Verstehe ich mich als Leib oder bin ich mehr als Leib? Wenn ich mich als Leib verstehe, dann bin ich, zeige ich mich als Leib, das heißt, das drücke ich in der Kleidung aus. Wenn ich mich aber als Persönlichkeit verstehe, dann werde ich das auch in der Kleidung ausdrücken. Aber das Augenmerk wird woanders hingelenkt als auf die Kleidung. Ich kann mich so kleiden, dass die Menschen nur die Kleidung sehen. Oder ich kann mich so kleiden, dass die Menschen mein Angesicht sehen. Das, was nicht bekleidet ist, auf das schauen die Menschen. Wenn man jemanden sieht, was hat er an? Wenn jemand normal gekleidet ist, etwas nicht Auffälliges, dann wird unser Augenmerk automatisch auf das Angesicht gelenkt. Wir schauen sein Gesicht an. Wenn jemand aber mit Bauchnabel und so weiter herumgeht, wohin schauen wir? Auf den Bauchnabel natürlich. Wo denn sonst? Ja? Wohin ich die Aufmerksamkeit lenken möchte, das zeige ich durch meine Kleidung. Auf die Kleidung selbst. Ich kann pompös mich kleiden, dass alle nur meine Kleidung sehen, auffällig so, also, dass ich hervorsteche von den anderen Menschen, ja? Dann sehen sie auf die Kleidung. Oder ich kann mich so kleiden, dass die Menschen verführt werden, auf das zu schauen, was unter der Kleidung ist. Das kann man auch. Es gibt gewisse Art von Kleider, die können so gestaltet sein, dass derjenige, der mich anschaut, schaut auf das, was unter meiner Kleidung ist. Es gibt heute fast durchsichtige Kleidung. Ja. Oder auf das, was nicht bedeckt ist, auf das Gesicht und auf die Hände. Dann bin ich normal gekleidet, wenn das Augenmerk automatisch auf die Dinge fällt, die nicht bekleidet sind. Und das ist das Gesicht und die Hände. Ich spreche mit den Händen und ich spreche mit dem Gesicht. Und die Augen sind das Wichtigste im Gesicht, weil man mit den Augen kommuniziert. Da lässt man sich in sich hineinschauen ein bisschen. Da entsteht Beziehung. Die Kleidung ist also von großem Wert. Zweitens, was ich von meinem Schöpfer halte, ich zeige durch die Kleidung, was ich von Gott halte. Ob ich ihn ehre, ihn wertschätze, stolz bin auf ihn, oder ob er nicht wichtig ist. Gott selber kleidet sich in Herrlichkeit. In Psalm 104, Vers 1 heißt es, in Hoheit und Pracht hast du dich gekleidet. Weil Gott eine besondere Persönlichkeit ist, hat er sich auch besonders gekleidet. Nirgends in der Bibel steht, dass Gott entblößt herumgeht. Wie schrecklicher Gedanke. Psalm 139, Vers 14. Ich danke dir dafür, dass ich auf eine ehrfurchtgebietende Weise, ausgezeichnete Weise gemacht wurde. Ausgezeichnet gemacht wurde. Und wenn ich so ein wunderbares Schöpfungswerk aus der Hand Gottes bin, dann darf ich stolz sein auf meinen Schöpfer. Und das zeige ich ihm dadurch, dass ich mich entsprechend kleide. Drittens. Durch die Kleidung zeige ich, wie wichtig mir ein Ereignis ist. Was mache ich bei der Hochzeit? Also als ich geheiratet habe, habe ich den schönsten Anzug angezogen, den ich je anhatte. Und meine Frau hat das schönste Kleid angezogen, das sie je anhatte. Das Hochzeitskleid. Warum? Weil das Ereignis so wichtig ist. Nur einmal wird geheiratet. Und normalerweise, ja. Das heißt ja Hochzeit, hohe Zeit. Das ist der Höhepunkt der Zeit. Ja? Und jetzt zeige ich das, und auch die Gäste, die kamen, kamen nicht in Blue Jeans, kamen nicht in Sport-T-Shirt und Sporthose und Trainingsanzug. Sie kamen in den schönsten oder in sehr schönen Kleidern jedenfalls. Sie wollten natürlich nicht schöner sein als die Braut. Sie haben sich so gekleidet, dass die Braut heraussticht. Die soll die Schönste sein. Ja? Aber man hat sich doch schön gekleidet. Und wenn mir ein Ereignis wichtig ist, wie zum Beispiel die Zusammenkunft der Heiligen zum Herrn hin, dann werde ich mich entsprechend kleiden. Nun, wenn ich keine Kleidung habe, dann nehme ich davon den Kleidern, die ich habe, gib mir das Beste. Wir waren bei den Zigeunern in Rumänien, das war mir ein Zigeuner, hat mir stolz gezeigt, siehst du meine schönen Blue Jeans? Das ist die beste Kleidung, die ich habe. Der war stolz auf seine Blue Jeans. Natürlich kam er in der Blue Jeans in die Versammlung. Das war sein Sonntagsanzug. Aber er kam nicht in irgendeiner schmutzigen, sonstigen Kleidung. Ja? Aber wenn ich was Besseres als eine Blue Jeans habe, dann sehe ich was Besseres an als eine Blue Jeans. Weil ich seine Zusammenkünfte ehre. Zacharia 3, Vers 3 bis 5, und Josua war bekleidet mit schmutzigen Kleidern und stand vor dem Engel. Und der Engel sagte, zieh ihm die schmutzigen Kleider aus. Siehe, ich habe deine Ungerechtigkeit von dir weggenommen und ich kleide dich in Prachtkleider. Gott zeigt hier, dass er den Josua als hohen Priester angenommen hat. Und in der Gegenwart Gottes zieht man sich anders an, Josua. Deshalb, Kleider werden jetzt gewechselt. Prachtkleider bekommt er. 2. Mose 28, Vers 2. Heilige Kleider für deinen Bruder Aaron. Zu Herrlichkeit und zu Schmuck. Die Kleider, die die Priester anzogen, waren herrliche Kleider. Und sie mussten, wenn sie in die Gegenwart Gottes traten, mussten sie sich besonders kleiden. Sie durften nicht am Versöhnungstag oder an sonst einem Diensttag, durften sie nicht sich in der Normalkleidung zeigen. Sie mussten besondere Kleider anziehen. 3. Mose 16, Vers 4, am Versöhnungstag, er soll einen heiligen Leibrock aus Leinen anziehen und Beinkleider aus Leinen sollen aus seinem Fleisch sein und mit einem Gürtel aus Leinen soll er sich umgürten. 2. Mose 20, Vers 26, du sollst nicht auf Stufen zu meinem Altar hinaufsteigen, damit nicht deine Blöße an ihm aufgedeckt werde. Also der Altar, der sollte so gebaut sein, dass er nicht eine Stufe steigen muss. Denn wenn eine Stufe steigt, könnte es sein, dass man etwas von seiner Haut da über den Zehen oder über der Ferse etwas sieht, ja, wenn man darauf steigt. Und man darf aber vor dem Herrn seine Blöße nicht aufdecken. Deshalb sollte man keine Stufen, sollte nicht auf Stufen zum Altar hinaufsteigen, sodass alles ganz bedeckt bleibt in der Gegenwart Gottes. 2. Mose 28, Vers 42, 43, und mache ihnen Beinkleider aus Leinen, um das Fleisch der Blöße zu bedecken. Von den Hüften bis an die Schenkel sollen sie reichen. Also hier haben wir diese Beinkleider von den Hüften bis an die Schenkel, bis an die Unterschenkel hier natürlich, sollen sie reichen. Und Aaron und seine Söhne sollen sie anhaben, wenn sie ins Zelt der Zusammenkunft gehen. Vor Gott wird kein Fleisch gezeigt. Offenbarung und so weiter. Ich habe hier noch weitere Stellen, die möchte ich jetzt nicht alle vorlesen. In der Offenbarung sind die Menschen mit weißen, schönen, langen Gewändern. Ich habe hier nur weißen Kleidern geschrieben, aber das griechische Wort heißt in weißen, langen Gewändern sind die Menschen gekleidet in Offenbarung. Kapitel 3, Vers 5, 4, Vers 4, 6, Vers 11, 7, Vers 9 und so weiter. Und in Johannes 21, Vers 7, dort haben wir den Jünger, den Jesus liebte, der Johannes, sagt zu Petrus, der Herr steht am Ufer. Der Herr, es ist der Herr. Da waren sie am Schiff draußen und sie haben natürlich gearbeitet und sie haben sich entblößt, Oberkörper freigemacht, heißt das. Und sie haben so gearbeitet, es waren ja keine Frauen da, das hat man in der Arbeitszeit, wenn keine Frauen in der Gegend sind, hat man sich das abgezogen und hat es im Schiff, hat man die Kleidung im Schiff hingelegt, damit man, wenn man ans Ufer kommt und dann sind dann wieder andere Leute am Ufer, damit man dann gekleidet aus dem Boot steigt und damit nicht die Menschen den entblößten Oberkörper sehen. Ja. Und als Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er das Oberkleid um, denn er war unbekleidet, das heißt ohne Oberkleid, und warf sich in den See. Das heißt, er wollte nicht unbekleidet oder nicht in halb entblößt vor dem Herrn stehen. Nein, das geziemt sich nicht in der Öffentlichkeit. Deshalb hat er sich also zuerst angezogen, dann ist er ins Wasser gesprungen und ist ans Ufer geschwommen. Und als er dann rauskam, war er ja bekleidet. Kleider machen Aussagen. Viertens, welchen Geschlechtes ich bin. Das heißt, die Kleidung zeigt, ob ich Mann, männlich oder fraulich bin. 5. Mose 22, Vers 5, nicht Mannszeug oder Männertracht soll auf einer Frau sein und es soll ein Mann nicht das Gewand einer Frau anziehen, denn jeder, der dieses tut, ist dem Herrn, deinem Gott, ein Greuel. Das Wort Mannszeug oder Männertracht heißt einfach Keli, das ist Zeug, Tracht, Klamotten, Kleidung, Geschmeide, Schmuck oder Ausrüstung. Also eine Frau soll weder Männerklamotten, noch Männergeschmeide, noch Männerschmuck, noch Männerausrüstung tragen. Sie soll überhaupt nichts von Mann tragen, natürlich die Kleidung sowieso nicht. Ja? Und es soll ein Mann nicht das Gewand einer Frau anziehen. Jeder, der das tut, ist dem Herrn, deinem Gott, ein Greuel. Was die Hosen betrifft, die Hosen waren in der Bibel und in der christlichen Welt bis ins 20. Jahrhundert nicht die weibliche Kleidung. Das ist eindeutig. Die Hosen kamen bei Frauen auf im Zeichen der Emanzipation. Am Anfang des 20. Jahrhunderts war die Emanzipationsbewegung. Die Hosen kamen dann irgendwann nach dem Zweiten Weltkrieg das erste Mal irgendwo auf. Die Hosen sind ein Symbol für Männlichkeit, nicht für Zartheit und Zierlichkeit und Weiblichkeit. Die Hosen lassen Körperkonturen stärker zur Geltung kommen, anstatt sie zu verhüllen. Die Kleidung ist eine Verhüllung. Das Wort für Kleiden, also das Wort, das hier in Verbindung mit Kleidung verwendet wird, heißt, der Mensch soll sich verhüllen durch Kleidung. Es ist nicht gemeint, er soll sich eine zweite Haut anziehen. Eine zweite Haut anzuziehen, also so eng, das ist einfach eine zweite Haut, die man drüber zieht, wie ein Taucheranzug oder wie Leggings und diese Sachen. Damit ist die Frau immer noch unbekleidet. Ja. Sie ist nicht bekleidet. Die Formen sind alle noch sichtbar. Und bei der Hose ist es so, dass zuerst waren natürlich die weiten Hosen und die wurden dann schnell enger und enger und enger. Die Christen haben übrigens auch so mitgemacht. Die Christen sagten dann in den 80er Jahren, ja, die Frauen sollen können schon Hosen anziehen, aber nur weite, ganz pluderige Hosen. Und dann war es aber dann so, dass die Hosen wurden schnell enger und enger. Und heute haben die Frauen in den Versammlungen der Heiligen ganz enge Hosen an, in sehr vielen Versammlungen von Heiligen. Das geziemt sich nicht, meines Erachtens. Und ich denke, dass das die Schrift das lehrt. Weiters, die Hosen lassen den Teil des Körpers in den Vordergrund treten, wo die geschlechtliche Annäherung stattfindet. Das ist einfach so. Manche glauben das nicht, aber man braucht nur den Test machen. David Cloud hat ein Buch geschrieben, das heißt Privatsache Kleidung? Fragezeichen. Und in diesem Buch beschreibt er von einer Frau, die einen Vortrag hielt vor anderen Frauen. Und diese Frau zeigte Fotos von Frauen. Und da hat sie zuerst ein Foto gezeigt von einer normal gekleideten Frau. Und dann hat sie die Leute gefragt, was habt ihr als erstes gesehen? Sie sollen ganz ehrlich, was habt ihr als erstes gesehen? Dann haben sie gesagt, ja klar, das Gesicht. Sie war normal gekleidet. Und das, was nicht angezogen war, das Gesicht, das auf das hat man geschaut. Ganz klar. Dann hat sie ein zweites Foto gezeigt. Und das war eine Frau in einer Hose. Und zwar in einer normal engen, relativ engen Hose. Dann hat sie gefragt, was habt ihr als erstes gesehen? Da haben die Leute gesagt, unter der Gürtellinie. Ein Zehntel Sekunde, bevor wir das Gesicht gesehen haben, haben wir unter der Gürtellinie geschaut. Dann hat sie, das war bei Frauen. Bei Frauen so. Wie ist denn das bei Männern? Bei Männern ist es noch stärker. Es ist noch stärker. Wenn ein Mann eine Frau sieht, die auf ihn zukommt, ja, in einem gewissen Abstand, auf ihn zukommt. Ich rede jetzt nicht von einem Meter, sondern vielleicht 5 Meter. Ja? Sie erscheint gerade, kommt irgendwo raus, ja? Geht auf ihn zu. Was sieht er als erstes? Wenn sie eine Hose anhat, ist der erste Blick, ein Zehntelsekunde bevor er ihr Angesicht sieht, ist unter die Gürtellinie. Das ist so. Und ich habe das dieses dann anderen Leuten erzählt, dann sagt mir einer, bei mir ist das nicht so. Wenn das heute nicht mehr so ist bei manchen Männern, wisst ihr warum? Weil man sich dermaßen stark daran gewöhnt hat, dass es nicht mehr ist. Das heißt, man hat sich an die unzüchtige Art, an die unzüchtige Kleidung so stark gewöhnt, dass man das gar nicht mehr merkt. Also wer noch einigermaßen ein gesundes Empfinden hat, bei dem ist das aber schon so. Wie fühlst du dich, Frau? Kleider haben Rückwirkung auf das eigene Verhalten, wie man sich vor anderen fühlt. Das ist tatsächlich so, dass man sich, wenn man sich so und so kleidet, dann hat man ein gewisses Gefühl dabei. Zum Beispiel, entweder fühlt man sich stark, cool, clever, voll dabei, professionell und wichtig und die Aufmerksamkeit hervorrufend und Männerblick fangend, oder man fühlt sich zierlich, schön, ehrbar, keusch, bescheiden, demütig, gottesfürchtig, schamhaft. Bei welcher Kleidung? Ihr könnt selber raten. Wenn eine Frau sich dementsprechend kleidet, bescheiden kleidet, fühlt sie sich bescheiden. Wenn eine Frau sich grell, schreiend und unzüchtig kleidet, fühlt sie sich, oder heute sagt man männlich kleidet, dann fühlt sie sich männlich, cool und clever, professionell und so weiter. Es gibt ja heute viele Frauen, die mit Anzug und Krawatte gehen und sie fühlen sich auch so. Ja. Frau Professor, so und so. Da die Zeit jetzt läuft, möchte ich das überspringen. Das heißt, ich überspringe es nicht ganz. Wir haben heute ein Denken, das vom Neomarxismus geprägt ist. Das ist eine philosophische Strömung, seit dem Zweiten Weltkrieg sehr stark. Und diese heißt Neomarxismus. Hier sind die Vertreter. Man nennt das die Frankfurter Schule. Jürgen Habermas, Herbert Marcuse, Erich Fromm, Ernst Bloch, Mark Horkheimer, Theodor Adorno. Wenn Sie Lehrer sind, wenn jemand von Ihnen Lehrer ist, wird er wissen, wovon ich spreche. Ansonsten wird er es wahrscheinlich nicht wissen. Das ist eine philosophische Strömung, die das Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg entscheidend geprägt hat. So entscheidend, dass der, wie hieß er, Fischer, Außenminister Fischer, gesagt hat, und auch der Schröder, ich bin ein Neomarxist. Die Frankfurter Schule, also eine philosophische Strömung zur Umerziehung des Menschen nach dem Zweiten Weltkrieg, des Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie formte Teile der deutschen Jugend, sodass es zu einer Revolte kam von 1968, die 68er Bewegung oder die Kulturrevolution, die sogenannte Neue Linke. Das war der Protest gegen die herkömmliche Kultur. Das Hauptziel der neomarxistischen Strömung der Frankfurter Schule ist die Zerstörung der christlichen Kultur in Europa, der neue Mensch, die neue Gesellschaft. Und der Weg zur Macht ist nicht Revolution, sondern der beharrliche Marsch durch die Institutionen. Schön langsam, aber sicher. Und genauso ist es auch gelungen. Die Ziele des Neomarxismus sind also Zerstörung der abendländischen Kultur, Wertewandel, das heißt, die Werte werden umgewandelt, nicht mehr die christlichen Werte sind entscheidend, sondern Pluralismus, das heißt, jeder Mensch soll mehrere Wahrheiten gelten lassen als Wahrheit. Alles ist wahr, in Sachen Religion ist alles wahr und alles recht. Und Toleranz heißt, man muss nicht nur den anderen stehen lassen und nicht umbringen, sondern man muss den anderen als wahr akzeptieren. Also man muss die Moslems als richtig und recht akzeptieren. Man darf nicht sagen, sie sind falsch und das ist die falsche Religion und so weiter. Selbstverwirklichung, also das Ich, auf sich selbst hören, uneingeschränkte Befriedigung der Bedürfnisse, sofortige Befriedigung der Bedürfnisse. Das ist hier ein Ziel des Neomarxismus. Sexualisierung der Gesellschaft. Die Gesellschaft soll unzüchtig werden und das Geschlechtliche soll den Menschen stark prägen und es viel in seinen Gedanken sein. Dadurch eine Zerstörung der Innenwelt des Menschen, auch eine Zerstörung der Heiligkeit der Ehe und eine Zerstörung der Familie. Damit ist es natürlich eine Zerstörung der Gesellschaft. Also das ist eindeutig vom Feind. Das überspringen wir jetzt. Also diese Strömung des Neomarxismus hat den Menschen die letzten 40 Jahre so tief geprägt, dass die meisten Menschen in der Welt heute genauso denken, wie die Neomarxisten es wollen. Sie sagen, es gibt keine absolute Wahrheit in Sachen Religion. Und es ist nicht wichtig, ob Mann oder Frau. Und es ist überhaupt das Sexuelle. Man muss die Kinder von klein auf in den Schulen schon aufklären und so weiter. Man muss sie schon sexualisieren von Anfang an. Und so weiter. Das wirkt sich aus auf die Christenheit, weil wir in einer Welt leben, wir lesen die Zeitungen, wir hören die Medien, viele schauen sich Filme an und so weiter, und links und rechts haben alle diese Meinung, und dann übernimmt man mit der Zeit diese Meinung, die in der Welt herrscht. Ich schließe ab mit den Prinzipien, wie wir uns kleiden, biblische Prinzipien. Erstens, wie sollen wir uns kleiden? Alles, was ihr tut, ob ihr esst oder trinkt oder sonst irgendwas tut, ob ihr euch kleidet, tut alles zur Ehre Gottes, zur Verherrlichung Gottes. Das heißt, wenn wir uns kleiden, wenn Sie das nächste Mal ins Geschäft gehen und sich Kleider kaufen, bitte überlegen Sie sich immer, ist das zur Ehre Gottes, wenn ich so etwas trage? Und überlegen Sie, wie dünn ist der Stoff? Wie dünn ist der Stoff? Sieht man da durch? Vor allem, wenn da die Sonne noch scheint. Kolosser 3, Vers 17. Alles, was immer ihr tut, in Wort oder in Werk, tut alles im Namen des Herrn Jesus. Übrigens die Männer auch. Ich muss mir überlegen, welchen Pullover ich anziehe. Wenn ich einen Pullover anziehe, dann kann ich doch nicht einen Pullover anziehen, wo etwas draufgedruckt ist, was den Herrn nicht ehrt. Ich muss mir überlegen, bevor ich den Pullover kaufe, muss ich schauen, was steht denn da drauf? Oder was ist da drauf gezeichnet? Welches Symbol ist da drauf? Was drückt denn das Symbol aus? Manche sagen ja, die Symbole, ich stehe ja nicht hinter dem Symbol. Aber ich werbe dafür, ich trage es ja. Alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk oder im Kleiden oder in irgendetwas, ja, tut alles im Namen des Herrn Jesus, das heißt in seinem Auftrag, in seinem Willen, in Übereinstimmung mit ihm. Er starb für alle, 2. Korinther 5, Vers 15. Er starb für alle, damit die Lebenden nicht länger für sich selbst leben, sondern für ihn. Und wenn ich für ihn lebe, dann kleide ich mich auch für ihn. Und ich soll mir überlegen, soll ich diese Hose, auch als Mann bitte, soll ich diese Hose anziehen? Wissen Sie, wer die Hosenmode macht? Die Schwulen. Und die Schwulen wissen genau, wie sie die Männerhosen machen müssen, dass andere Schwulen angeregt werden. Ich muss also auch bei der Männerhose wissen, wie ich mich anziehe. Und vielleicht ziehe ich auch da irgendwas an, was ein bisschen drüber fällt, was Verhüllendes. Ja? Damit die Lebenden nicht länger für sich selbst leben, sondern für ihn, der für sie starb und auferweckt wurde. 2. Korinther 5, Vers 9, es ist unser Streben, solche zu sein, die ihm wohlgefällig sind, sei es daheim oder nicht daheim. Also beim Herrn oder nicht beim Herrn. Zweitens, wir ziehen uns geziemend an. Was heißt das? Geziemend, da muss ich überlegen, was geziemend heißt. Ich muss die Bibel lesen, um festzustellen, was sich geziemt. Viele Menschen, viele Christen wissen nicht, was sich geziemt. Das muss man ihnen sagen heute. Dem Hause Gottes geziemt Heiligkeit. Jetzt muss ich wissen, was Heiligkeit ist. Und das Haus Gottes ist natürlich nicht, der Versammlungssaal ist nicht das Haus Gottes, das ist das Bethaus, ja, aber das ist nicht das Haus Gottes, klar. Aber das Haus Gottes ist die Gemeinde. Was ist die Gemeinde? Nicht der Saal, die Menschen. Und den Menschen Jesu Christi geziemt es, in Heiligkeit zu leben und auch sich entsprechend zu kleiden. Besonders dann, wenn sie zusammenkommen. In Anstand, alles geschehe in Anstand und in Ordnung. 1. Korinther 14, Vers 40. Das andere war Psalm 93, Vers 5. Alles geschehe mit Anstand und in Ordnung. In geziemender Weise. Anstand und Ordnung. Was ist denn Anstand? Das, was anständig ist. Was ist anständig? Das muss ich jetzt lernen. Früher hat man gelernt zu Hause, was anständig ist. Viele Menschen lernen das heute nicht mehr, was anständig ist, dann benehmen sie sich auch nicht anständig. Aber es muss heute wieder gelernt werden. Ja, und wo lerne ich das? Es gibt nur die Heilige Schrift, wo ich das lernen kann, wenn es meine Eltern mir nicht beigebracht haben. dann muss ich jetzt in der Schrift suchen, Herr, was ist denn anständig? Was geziemt sich denn für einen Christen? Und das ist heute mehr denn je wichtig, dass wir unsere Bibel lesen und bitte auch das Alte Testament lesen. Denn da werden wir auch erfahren, was anständig ist. Gott hat sich im Wesen nicht geändert. Aber auch im Neuen Testament gibt es ja genügend Stellen, die uns zeigen, was anständig ist und was ordentlich heißt. Epheser 5, Vers 3 und 4, Unzucht und Unreinigkeit oder Habsucht soll nicht mal genannt werden unter euch, wie es sich für Heilige geziemt. Ihr seid Heilige, dann benehmt euch entsprechend, sagt Paulus. Auch Schändlichkeit, albernes Gerede und Witzelei, was nicht angebracht ist, sondern vielmehr Dank. Es gibt dumme Witze, hat nichts zu tun mit Freude. Freude, oh, wir dürfen fröhliche Menschen sein, sehr fröhlich. Aber Witzelei, das ist dumme Witzelei, ja, wo andere zu Schaden kommen durch den Witz. Das geziemt sich nicht. Aber hier ist hier, worauf es mir ankommt, ist Unzucht, Schändlichkeit. Schändlichkeit, das merkt man auch an der Kleidung. 1. Timotheus 2, Vers 9. Hier ist die Rede von Frauen, die sich selbst in schicklichem Verhalten schmücken, verbunden mit Zurückhaltung. Schamhaftigkeit steht bei Luther, glaube ich. Mit Zurückhaltung und gesundem Sinn und Mäßigkeit oder Züchtigkeit. Drittens, würdig, ehrbar, ordentlich, sauber. Ich habe hier eine ganze Reihe von Bibelstellen einfach zusammengefasst. Nicht lässig und oberflächlich. Wir kleiden uns so, wie es Gott entspricht. Und vor allem dann, wenn wir uns zusammentreffen als Christen, wenn wir ins Gebet gehen. Aber natürlich gibt es eine Arbeitskleidung und eine Schulkleidung und eine Gottesdienstkleidung. Natürlich gibt es ja einen Unterschied. Ich werde nicht mit der gleichen Kleidung am Sportplatz stehen, wenn ich vielleicht am Sportplatz bin. Ja? Aber ich werde auch dort mich entsprechend nicht entblößen. Ja? Am Arbeitsplatz werde ich anders gekleidet sein oder im Garten werde ich anders gekleidet sein als am Sonntagmorgen. Ehrbar. Was heißt denn ehrbar? Das muss, wenn ich das nicht weiß, muss ich das wieder lernen. Und wo lerne ich das? Ich kann das nur in der Bibel lernen. Es gibt nur den einen Platz, das zu lernen. Vielleicht helfen mir meine Eltern oder Großeltern, die wissen es vielleicht noch, was ehrbar heißt. Nicht schändlich. Heilig und rein soll ich mich kleiden. Viertens. Jakobus 3, Vers 17, die Weisheit von oben ist zuerst rein. 1. Korinther 6, Vers 15, wisst ihr denn nicht, dass eure Leiber Glieder des Christus sind? Dann soll ich sie auch entsprechend kleiden. Oder wisst ihr nicht, dass ihr euch selbst nicht gehört? Denn ihr wurdet um einen Preis, einen teuren Preis erkauft. Verherrlicht Gott in eurem Leibe. Wenn ich Gott in meinem Leibe verherrlichen soll, dann wohl auch in der Kleidung, mit der ich den Leib kleide. Also es ist nicht egal, was der Christ anzieht. Manche sagen, es ist doch völlig egal, was er anzieht. Nein, es ist nicht. 1. Korinther 6, Vers 19, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempelheiligtum des Heiligen Geistes ist? 2. Korinther 7, Vers 1, da wir also diese Verheißungen haben, Geliebte, sollten wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches. Und zeigt sich das nicht auch durch die Kleidung? Und des Geistes und Heiligkeit vervollkommnen in der Furcht Gottes. Kann man an meiner Kleidung sehen, dass ich Gott fürchte? Man kann es sehen. 1. Petrus 3, Vers 2, wenn die Menschen eure in Furcht geführte reine Lebensführung beobachtet haben, die Männer, die Ehemänner bei den Frauen, wenn sie sehen, eine in Furcht geführte reine Lebensführung, und das drückt sich doch wohl auch in der Kleidung aus, ob ich den Herrn fürchte und eine reine Lebensführung habe. Und wie helfe ich denen, die mich sehen, innerlich rein zu bleiben? Ich muss mich das fragen, auch als Mann, auch als Frau. Muss ich mich fragen, helfe ich denen, die mich sehen und anschauen, innerlich rein zu bleiben durch die Art, wie ich mich kleide, durch den Ausschnitt, wie tief er ist? Helfe ich, ein Bruder sagt mir, und ich kann ihm nachempfinden, da steht eine Frau mir gegenüber und ich muss mich so zusammenreißen, ich sollte ihr ins Gesicht schauen, ich schaue immer zwischen die, da in den Hals hinein, weiter unten. Ja. Ich kann nicht anders, meine Augen fallen direkt dorthin. Ich kann fast nicht mit der Frau reden. Ich muss auf den Boden schauen, um mit ihr zu reden. Fünftens, einfach, bescheiden, unauffällig. Christen sind einfach, waren es immer, waren unauffällig. Nicht, dass alle Augen auf uns gerichtet werden. Wie sieht man eine in Furcht geführte reine Lebensführung? Wie sieht man das? 1. Petrus 3, Vers 3. Deren Schmuck nicht der äußere sei, Haarflechten, Gold umhängen, Kleider anziehen, so dass man sieht, oh, diese Haare, also diese Haarflechtelei, das haben die vielleicht bei uns nicht so sehr das Problem, aber das war bei den griechischen Frauen sehr stark, die haben die Haare, da, richtige Türme gebaut und so weiter. Ja? Gold umhängen, Kleider anziehen, das ist hier gemeint, besondere Kleider natürlich, sondern der verborgene Mensch des Herzens. Ich möchte mich so kleiden, dass die Menschen auf mein Inneres schauen können. Das können sie nur, wenn sie mein Angesicht anschauen. Nicht, wenn sie an meine Kleider oder an das, was unter den Kleidern ist, schauen. Oder an sonstige Teile des Körpers, die nicht bekleidet sind. Scham, sechstens, schamhaft, keusch, sittsam, züchtig. Das sind diese Ausdrücke, die verwendet werden in Titus 2, Vers 5 und 1. Timotheus 2. Das sind genau diese Ausdrücke. Titus 2, Vers 5. Die alten Frauen sollen die jungen Frauen anleiten zur Besonnenheit, zur Mäßigkeit oder Zucht heißt hier im Griechischen, ihre Männer zu lieben, ihre Kinder zu lieben, besonnen und keusch zu sein, also züchtig und keusch, auf dass das Wort Gottes nicht verlästert werde. Ja, was ist denn züchtig? Was ist keusch? Wenn man das heute nicht mehr weiß, dann muss man in die Bibel schauen und ganz genau untersuchen, wie empfindet denn Gott? 1. Timotheus 2, Vers 9 und 10, verbunden mit Zurückhaltung und einem gesunden Sinn oder Züchtigkeit. Wir hatten das schon. Siebtens, die Aufmerksamkeit auf das Richtige lenkend, das habe ich schon erwähnt, verbunden mit, also 2. Timotheus 2, Vers 8 bis 11 ist diese Textstelle, ich lese jetzt nicht alles, aber in schicklichen Betragen schmücken sich die Frauen, verbunden mit Zurückhaltung und Zucht, nicht in Flechtwerk oder Gold oder Perlen oder kostspieliger Kleidung, also wo alle hinschauen, wow, die ist aber teuer gekleidet, ja, sondern was Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen, nämlich durch gute Werke. Durch gute Werke sollen sie auffallen. Und sollen auch die Männer auffallen natürlich, aber die Frauen, sie sind hier besonders angesprochen. Also was soll ins Auge stechen? Worauf soll die Aufmerksamkeit gezogen werden? Nicht auf das, was unter den Kleidern ist, sondern auf das, was nicht unter den Kleidern ist. Und was ist nicht unter den Kleidern? Das Gesicht und die Hände. Die Augen sollen nicht auf die Beine fallen. Die Augen dessen, der sie anschaut, sollen nicht so fallen, dass sie ihre Beine zuerst sehen oder die Knie. Manche, ich habe eine Schwester gesehen, die hat gemerkt, der Rock ist ein bisschen kurz. Aber dann hat sie, das Schlimme war, dass sie sich dann hingesetzt hat und sie saß noch dazu vorne. Und es ging über die Knie, dann, wenn man sitzt, geht es ja dann über die Knie. Und was mache ich jetzt? Es war ganz, ganz peinlich für diese Schwester. Es war einfach zu kurz. Und ich frage mich, wieso eigentlich so kurz? Ja, kannst du dir nicht ein bisschen längeren Rock anziehen? Einen normalen Rock. Ein Rock, der nicht über die Knie geht. Also er muss ja ganz ein Stück über die Knie gehen, dass man beim Sitzen auch noch über die Knie ist, oder? Es muss ja so sein. Ich muss ja wissen, wenn ich mich niedersetze, dann geht er ein bisschen so zurück. Und dann darf man da nicht dazwischen hineinschauen können. Aber manche haben das verloren. Manche haben die Sensibilität völlig verloren. Ich war in einer Studentengruppe, christliche Studenten. Da sitzt eine christliche Studentin vor mir in Jeanshose. Aber sie hat sich so benommen mit ihren Beinen, dass ich Mühe hatte, meine Bibelstunden zu halten. Sie hat die Beine so gehalten, dass es war mir ganz, ganz schwer. Aber die hat das gar nicht gemerkt. Die hat sich so dermaßen dran gewöhnt. Achtens, unanstößig. Wenn ich merke, da stößt sich jemand an meiner Kleidung, dann gebietet es die Liebe, dass ich es mich ändere. Werdet unanstößig sowohl für Juden als auch für Griechen und für die Gemeinde Gottes. Ich habe mal eine geflickte Hose gehabt, ich war ein armer Student damals und ich bin so froh, kam ein Bruder zu mir und sagte, du Bruder, eine Schwester hat mir gesagt, ich sollte dir sagen, bei deiner Hose, da ist ein Fleck an der falschen Stelle. Ich war sehr froh, ich habe das nicht gewusst. Hätte mir das nicht gesagt, aber jetzt habe ich es gewusst, habe ich meine Hose weggetan. Werdet ohne Anstoß, werdet unanstößig, sowohl für Juden als auch für Griechen und für die Gemeinde Gottes. Römer, das war 1. Korinther 10, 32 und Römer 14, Vers 21. Es ist gut, kein Fleisch zu essen und keinen Wein zu trinken und nichts zu tun, woran sich dein Bruder stößt oder ärgert oder schwach wird. Selbst dann, wenn du meinst, es ist aber richtig, was du tust, aber wenn sich der andere trotzdem stößt, dann gebietet auch es die Liebe, auch da auf den anderen einzugehen. Also keusch genug kann man sich eh nicht anziehen. Keusch genug. Es geht nicht um die Frage, ob alle Christen schwarze Socken anziehen müssen. Ich denke, über diese Frage sind wir hinaus. In Schottland war das einmal die Frage. Darf ein Christ was anderes anziehen als schwarze Socken? Das ist nicht die Frage heute. Wir sind heute schon, wir diskutieren auf ganz anderer Ebene. Ja? Geschlechtsspezifisch, meintens, das ist der letzte Punkt. Gott ist für Unterscheidung der Geschlechter und das kann man feststellen in der Haartracht und in der Kleidung. In der Haartracht gibt es sogar eine neutestamentliche Stelle, 1. Korinther 11, Vers 14 und 15, steht geschrieben, dass der Mann kurzes Haar trägt. Und es wäre eine Schande für ihn, würde er langes Haar tragen. Das wäre weiblich, weibisch. Männer werden heute immer weibischer, weichlich. In der Schule haben sie unseren Sohn gelernt, wie man strickt. Ich dachte, wie bitte? Stricken? Und die Mädchen hatten Fußball. Und da gibt es jetzt eine Fußball-Olympiade der Frauen. Ja? Man will ganz bewusst gegensteuern, das ist doch ganz gezielt gemacht. Ja? Die Männer sollen weiblich werden und die Frauen sollen männlich werden. In ihrem Denken. Also man steuert ganz gezielt gegen das Christentum. Das ist ein Angriff gegen uns. Und wir sollten niemals da mitmachen. Ich würde mich gerade besonders weiblich kleiden und besonders keusch, um denen ein Zeichen zu setzen. So nicht, könnt ihr mit mir nicht umgehen. Ja. Und Männer auch bewusst uns männlich geben und männlich kleiden und männlich tun. Die Haartracht. Eine Frau, wenn eine Frau das Haar lang wachsen lässt, es ist eine Herrlichkeit für sie. Das heißt, Gott hat es so gedacht, sie sollte nämlich Herrlichkeit sein. Das Haar sollte ihr gegeben sein als eine Pracht. Natürlich hat nicht jeder gleiches Haar, aber es gibt immer einen Unterschied egal in welchen Kulturen, zwischen Männern und Frauen. Auch bei den Schwarzen gibt es Unterschiede in den Haaren der Männer und Haaren der Frauen. Und hier darf ein Christ ein Zeichen setzen. Die Bärte haben wir ja schon längstens weggetan, fast alle, oder? Wir Männer haben uns ja schon echt weiblich gemacht, oder? Wir rasieren uns brav immer. Jeden Tag tun wir uns das Männliche wegrasieren, damit wir ja nicht zu männlich erscheinen, oder? Ich sage nicht, dass das ein Gebot ist in der Bibel. Es steht jetzt nicht geschrieben im Neuen Testament, auch nicht im Alten, das meine ich unbedingt. Aber es war normalerweise, das war das männliche Zeichen. Jetzt wird der Junge ein Mann, oder? Jetzt wächst der Bart. Ja? Dann wusste man, man hat es mit einem Mann zu tun. Ja? Aber wir merken, die Gesellschaft hat sich da völlig geändert. Sie können einen Kompromiss machen und einfach schnurrbarten. zum Schluss. Die neuen Prinzipien, wie wir uns kleiden können oder sollen eigentlich, zur Ehre Gottes geziemend, so wie das der Schrift und der Heiligkeit geziemt, ehrbar, würdig eines Menschen, der mit Gott lebt, ordentlich. Viertens heilig, fünftens einfach und bescheiden, also nicht auffällig. Sechstens schamhaft, keusch, sittsam, und wenn ich das nicht weiß, muss ich schauen, was ist schamhaft. Die Bibel sagt sehr viel über Schamhaftigkeit. Siebtens die Aufmerksamkeit auf das Richtige lenken, auf das Entscheidende, auf das Gesicht. Und achtens unanstößig und neuntens geschlechtsspezifisch. Ich denke, wir müssen hier schließen. Ein Schlusswort noch. Ja, Entschuldigung. Wenn jemand mich sieht, wodurch will ich als schön erscheinen? Was soll
als das Schöne herausgestellt werden. Was will ich, dass er sich merkt? Gott oder auch andere Menschen. Was will ich, dass er sich merkt? Die Kleidung? Die Schminke? Den Schmuck? Was soll er sich merken? Oder die Art? Die keusche, saubere, feine Art? Wen will ich beeindrucken? Will ich überhaupt die Menschen beeindrucken, die in meiner Umgebung sind? Will ich immer darauf ausgerichtet sein, was denken die Menschen von mir? Was denkt der von mir? Was denkt jener von mir? Wovon ist Gott beeindruckt, wenn er mich anschaut? Diese Fragen wollen wir uns stellen. Damit schließe ich, ein bisschen überzogen heute, aber ich denke, es ist wichtig, dass wir darüber nachdenken. Sind jetzt noch Fragen?